Was für eine wundervolle Rückkehr nach Berlin vom Teen Camp. Das ist sozusagen eine glorreiche Wiederkunft aus dem Teen Camp. Ich lasse dieses Bild erst einmal stehen und komme später darauf zurück. Aber es ist einfach toll, von all den Teens zuzuhören, oder? Ja, und nochmal vielen Dank an alle die Betreuer, Nick und Elisa. Vielen Dank an Jan, der hat auch so viele organisatorische Dinge gemacht. Also an Jan, auch an Helge, der hat alle das Anbetung geplant. Also nochmal vielen Dank an alle die Betreuer. Ja. Und vielen Dank, wie Nick hat gesagt, an euch Eltern, die ihr eure Kinder geschickt habt. Für manche ist es schön, eine Woche in einem ruhigen Zuhause zu verbringen. Ja, freuen war schön. Ja, es war gut, ja. Für andere ist es ja schwierig, eine Woche lang getrennt zu sein und kaum Kontakt zu haben. Lass mich eines sagen, während eure Kinder dort sind, ohne Verbindung zu euch, verbinden sie sich mit Gott. Ich verspreche euch, eine Woche in Gemeinschaft mit Gott und ihren Freunden in der Gemeinde ist für sie weitaus besser als alles, was ihr ihnen bieten könntet. Es ist einfach klar, oder? Helga stimmt, Daniel stimmt, ja. Wirklich, wirklich, es ist so gut für die Kinder. Deshalb danke ich euch für das Opfer an Geld, Zeit und vielleicht auch an Komfort, das ihr auf euch nehmt, um eure Kinder ins Camp zu schicken. Also danke an euch, alle die Eltern. Come on. Und wir haben gesagt, ja, das ist es, was Gott will. Er möchte, dass die Gemeinde aus mehreren Generationen besteht. In unserem Leseplan haben wir die Geschichte des Exils durchgenommen, in der Israeliten ins Exil verschleppt werden. Die Nordisraeliten, die Samariter, werden nach Assyrien verschleppt. Später werden die Südisraeliten, die Israeliten von Jude, nach Babylon verschleppt. Und das war unser Kapital 4 Verband. Aber jetzt kommen wir wieder zurück von Sommer, von Teamcamp, Urlaub. Also diese Woche haben wir von der Rückkehr gelesen in Esra und Nehemia. Also jetzt unser Kapital, die glorreiche Wiederkunft. In diesem Abschnitt unseres Leseplans werden wir über die Rückkehr aus dem Exil lesen. Doch wie wir heute sehen werden, gibt es Parallelen zu Jesus. Deshalb werden wir auch viel aus dem Neuen Testament im August lesen, darunter das Markus-Evangelium und anschließend die Offenbarung, die endgültige, herrliche Wiederkunft Jesu beschreibt. Also es wäre toll. Im Buch Esra kommt das Volk nach Jerusalem zurück und beginnt mit dem Wiederaufbau. Zunächst bauen sie den Tempel wieder auf. Anschließend im Buch Nehemia errichten sie die Stadtmauern wieder. All das dauert Jahrzehnten. Und währenddessen sendet Gott viele Propheten, um die Menschen zu ermutigen, weiterzuarbeiten. Einer von ihnen ist Zacharia. Und das haben wir diese Woche gelesen. In Zacharia 8 übermittelt Gott seinem Volk eine Botschaft, um es zu inspirieren. Es ist mehr als nur eine Botschaft, es ist eine Vision, ein Bild einer besseren Zukunft. Also ich habe ein kurzes Predigt, hoffentlich, über Zacharia und dann bringen wir uns zum Abendmahl, okay? Also lasst uns Zacharia 8, 3 bis 8 lesen.
So spricht der Herr, ich will wieder nach Zion zurückkehren und ich werde Wohnung nehmen mitten in Jerusalem. Und Jerusalem soll die Stadt der Wahrheit heißen und der Berg des Herrn, der Heerscharen, der heilige Berg. So spricht der Herr der Heerscharen. Es sollen noch alte Männer und alte Frauen in den Straßen Jerusalems sitzen, jeder mit seinem Stab in seiner Hand, wegen ihres hohen Alters. Und die Straßen der Stadt sollen erfüllt werden.
Ja. Nee.
Sorry. Die Straßen der Stadt sollen erfüllt werden mit Knaben und Mädchen, die auf ihren Straßen spielen. so spricht der Herr der Herrscher, wenn das wunderbar sein wird in den Augen des Überrestes dieses Volkes in jenen Tagen, sollte es auch in meinen Augen wunderbar sein, spricht der Herr der Herrscher. So spricht der Herr der Herrscher. Siehe, ich rette mein Volk aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Untergangs der Sonne. Und ich will sie herbeibringen, dass sie mitten in Jerusalem wohnen sollen. Und sie werden mein Volk sein und ich will ihr Gott sein, in Wahrheit und Gerechtigkeit.
Also, Gott sagt hier, ich werde nach Jerusalem kommen. Zu diesem Zeitpunkt bauen sie gerade den Tempel wieder auf. Er sagt, baut ihn und ich werde dort sein. Als König Salomo den Tempel zum ersten Mal errichtete, kam Gottes Gegenwart in Form einer sichtbaren Wolke in ihn hinein. Er sagt, ich werde mein Volk aus vielen verschiedenen Ländern retten und sie werden mein Volk sein. Seid für ein Bibelquiz. Wann berichtet die Bibel das nächste Mal davon, dass Gott den Tempel betritt? Mach diese Stille hier. Kennt jemand? Klar, Jesus. Wenn Jesus ihn betritt. Jesus betritt den Tempel als Baby in Lukas 2. Er betritt den Tempel als radikaler Prophet in Johannes 2. Und er betritt ihn als König und Messias in Matthäus 21. Und was tut Jesus? Er rettet Gottes Volk. Nicht nur die Juden, sondern das gesamte Volk Gottes. Jeden, der zu ihm kommt, ganz gleich aus welcher Nation oder mit welchem Hintergrund. Das ist schon jetzt ein großartiges und ermutiges Bild. Aber es kommt noch besser. Zacharja zeichnet in Vers 4 ein Bild. Wenn nun Vers 3 tatsächlich eine Anspielung auf Jesus ist, dann in Vers 4 eine Anspielung auf das Volk Jesu. Deshalb werden in den Propheten Jerusalem, Israel und der Tempel so oft verwendet, um die Gemeinde Jesu, Prophetis, zu beschreiben. Das sieht man auch im Neuen Testament. Wie beschreibt Vers 4 also die Gemeinde Jesu? Es ist generationsübergreifend. So wei wir es bei denen gesehen haben, mit den Dienst und Betreuer, die von Kamp erzählt haben. Vers 4 beschreibt ältere Männer und alte Frauen. Im Englischen heißt es Menschen, die durch das Alter gereift sind. Ripe with age. Gibt es hier ältere Menschen, die reif sind? Halbalter? Ich meine, das ist Halbalter. Gibt es hier ältere Menschen, reife Menschen? Ja, seid stolz darauf. Es ist großartig, das höhere Alter reif und Gott treu zu erreichen. Das ist großartig, oder? Komm mal. In dem Vers heißt es, dass diese Menschen Gestocke brauchen. Gibt es bei uns ältere Menschen, die Hilfe beim Gehen benötigen? Ja, war auf jeden Fall. Amen. Hör zu. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott ist noch nicht fertig mit dir. Du bist Teil seiner Vision für die Zukunft der Gemeinde. Ich glaube, zu Zacharias Zeiten gab es noch keine Rollschüler und Rollatoren. Ich weiß, dass einige von euch auf Rollschüler oder Gehhilfen angewiesen sind. Unter uns gibt es Menschen mit Behinderungen, sowohl Junge als auch Ältere. Schau dir diese Bibelstelle an. Diese Menschen können sich nicht gut bewegen, deshalb sitzen sie einfach an einem Platz. Wenn du eine Behinderung hast, hör zu. Gott möchte dich trotzdem einsetzen. Du bist Teil seines Plans, sein Reich aufzubauen. Natürlich kann man durch Deutschland fahren und viele Kirchen sehen, die voller ältere Menschen sind. Gott sagt, ich möchte ältere Menschen. Ich möchte Menschen mit Behinderung. Und ich möchte die Jungen. Ich möchte die nächste Generation. Derzeit ist unsere Studentengruppe in der Schweiz auf ihrem Camp. Aber wir haben eine tolle Gruppe von Studenten der nächsten Generation. Das ist so cool. Wir haben ja großartige Teens. Ja, wir haben sie gesehen. Also Teens. Wesen Gemeinde ist das. Es ist nicht die der Alten. Es ist auch nicht ihre. Es ist unsere. Unsere. Es ist Gottes, aber er sagt, es ist unsere Gemeinde. Wir sind alle eine Familie. Es gehört nicht an nur die ältesten Leute, älteren Leute, aber an uns alle, ja? Du bist Teil von Gottes Vision für sein Volk. Natürlich können wir auch alle kleinen Kinder und Babys mit einbeziehen. Sie gehören ja dazu. Liebe Eltern, das heißt, auch ihr seid ein wichtiger Teil davon. Wir müssen von den alten, treuen Gläubigen lernen, wie wir selbst zu alten, treuen Gläubigen werden können. Wir müssen von ihnen lernen, wie wir unseren Kindern helfen können, ins Dienstkampf zu gehen, ins Reich Gottes zu gelangen. Gottes Reich ist ein wunderbarer Ort. Diese Gemeinde hier ist ein wunderbarer Ort. Ich habe diese Woche im Teamcamp gesehen, wie sich dieser Vers bewahrheitet hat. Aber wir sind gesegnet in Berlin, weil wir das jeden Sonntag erleben, wenn wir zusammenkommen. Wir sind wirklich gesegnet. Natürlich geht der Vers noch weiter. Wir haben die Vers 3 bis 8 gelesen. Lesen wir nun Vers 9.
So spricht der Herr, der Heerscharen. Stärkt eure Hände, ihr, die ihr in diesen Tagen diese Worte aus dem Mund der Propheten hört. An dem Tag, da der Grundstein für das Haus des Herrn, der Heerscharen, gelegt wurde, damit der Tempel gebaut werde.
Also der Aufbau des Reiches Gottes erfordert Arbeit. Gott möchte, dass wir uns alle aktiv daran beteiligen, die Vision aus Vers 4 Wirklichkeit werden zu lassen. Arbeitest du daran? Engagierst du dich für die Gemeinde? Hilfst du dabei, dieses wunderbare Werk, das wir hier haben, weiter aufzubauen? Hast du eine Aufgabe in der Gemeinde? Eine Möglichkeit, der Gemeinde etwas zurückzugeben und dazu beizutragen, dass sie für die älteren und die jüngeren Generationen, die hier sind, noch besser wird? Wir alle müssen uns einbringen. Wir alle müssen uns engagieren. Außerdem ist das, was die Gemeinde für ältere Menschen zu einem wunderbaren Ort macht, nicht immer dasselbe, wie das, was sie für junge Menschen so besonders macht. In Vers 4, was machen die älteren Menschen? Sie sitzen. Cool. Und die jungen Leute? Sie spielen. Natürlich. Oft wollen die Älteren in einer Gemeinde nur zusammensitzen und reden. Das kann Spaß machen, oder? Sie wollen, dass alles ordentlich abläuft, dass alles an seinem Platz ist und Ruhe herrscht. Manchmal, nicht immer. Die Jungen wollen Spaß haben. Wie Kinder beim Sport wollen sie an ihre Grenzen gebracht werden, um zu sehen, wozu sie fähig sind. Sie wollen Fehler machen dürfen, rennen und hinfallen. Und sich ein bisschen wehtun können, aber trotzdem weiterspielen. Sie möchten das Predigten mal hart, mal beängstigend, leidenschaftlich und emotional sind. Wenn sie zusammenkommen, genießen sie ein bisschen Chaos. Das habe ich im Team auf jeden Fall gesehen. Sie probieren gerne Neues aus. Sie möchten, dass der Gottesdienst und die Nachfolge Jesus ein großes Abenteuer ist. Gottes Vision besteht also nicht nur darin, ein Gebäude mit Menschen aus vielen Generationen zu füllen, sondern einen Raum zu schaffen, in dem jede volle Freude sein und eine Verbindung zu ihm aufbauen kann. Das ist meine Vision. Das ist Gottes Vision. Tatsächlich möchte ich euch an diesem Herz fragen, wie wir diese Vision verwirklichen können. Ich würde mich sehr freuen, mich mit allen älteren Leuten, die sitzen, allen langjährigen Jüngern zu treffen. Also mit Menschen, die seit 25 Jahren oder länger Mitglieder unserer Gemeinde sind, um euch zu fragen, wie ihr euch weiterhin einbringen könnt und um zu erfahren, welche Visionen ihr für die Zukunft habt. Ich möchte mit der nächsten Generation von Leitern treffen, sozusagen die Nachwuchskräfte. Noch nicht alt, aber auch nicht mehr ganz jung, vielleicht meine Gleichaltrigen, die eine Leidenschaft für Gott und eine Vision für die Zukunft haben. Ich werde mich mit den Teens und den Studenten treffen und euch fragen, wie ihr euch die Gemeinde wünscht. Ich möchte den Gottesdienst für euch zu einem tollen Erlebnis machen, damit ihr eine Verbindung zu Gott aufbauen könnt und sogar Freunde mitbringen könnt, damit auch sie hierher kommen und Gott kennenlernen können. So, weitere Informationen dazu gibt es zu einem späteren Zeitpunkt, okay? Aber es ist gut, dass wir diese Vision teilen. Es ist gut, wenn jede seine Hände stärkt, damit der Tempel oder im Neuen Testament die Gemeinde erbaut wird. Aber vergessen wir nicht, wir hören diese Vision und denken, wow, was für ein wunderbares Bild einer Gemeinde. Das wäre wunderbar. Aber guck mal hier. Vers 6. Soll es wunderbar in Gottes Augen sein? Für Gott ist es einfach. Wir müssen nur Glauben haben. Wir brauchen Glauben an seine Fähigkeit zu retten. An seine Fähigkeit, die Gemeinde aufzubauen. Ohne ihn können wir nichts tun. Wir sind die Erbauer, ja, aber er ist derjenige, der alles zusammenhält. Wir brauchen den Glauben daran, dass Gott uns liebt. Glaub mir, Gott liebt dich. Glaub mir, Gott liebt diese Gemeinde. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir die Braut Jesu sind. Jesus liebt euch so, wie ein Ehemann seine Frau an ihrem Hochzeitstag liebt. Und das ist so sehr. Eigentlich ist heute mein 11. Hochzeitstag? Ja, 11. Hochzeitstag? Ja. Ja. Also ich kann ganz klar sagen, vor 11 Jahren habe ich meine Frau so sehr geliebt. Und noch weiter, immer. Also Jesus liebt diese Gemeinde. Er liebt uns so sehr, dass er gestorben ist, damit diese wunderbare Vision Wirklichkeit werden kann. Wir haben in Zechariah 8 gelesen, wo Gott beschreibt, was er mit seinem Volk aufbauen möchte. Doch in Zechariah 12 beschreibt er, wie er sein Volk retten will. Nicht vor politischem Exil, Krieg, körperlichen Erschränkungen oder alter Diskriminierung, sondern vor einem Problem, das jeden plagt. Ein Problem, dem niemand entkommen kann, egal wohin er geht oder wie alt er ist. Und was ist das für ein Problem? Die Sünde. Wir leben in einer Welt, die von der Sünde geplagt ist. Aber das Schlimmste daran ist, wir verfallen selbst der Sünde. Wir sind nicht perfekt. Und das wissen wir auch. Wir können all die Probleme in der Gemeinde, in Berlin oder auf der ganzen Welt betrachten. Und tief in unserem Inneren wissen wir, dass die schlimmsten Seiten in uns existieren und Teil dieser Probleme sind. Warum sollte Gott mich in dieses wundervolle Reich lassen? Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht heilig. Nun, wie ich bereits sagte, verspricht Gott eine Lösung dafür. In Zechariah 12, 450 Jahre vor der Kreuzigung Jesu, sagt Gott Folgendes über den Messias und darüber, wie er uns retten wird. So. Ja. Ja.
Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. An jenem Tag wird es eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadad-Rimmon war in der Ebene von Megiddo. Und das Land wird klagen, jedes Geschlecht für sich, das Geschlecht des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht der Simeiter für sich und ihre Frauen für sich, ebenso alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht für sich und ihre Frauen für sich. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit.
Gott sagt, sie werden auf mich sehen, denn sie durchbohrt haben. Wer würde also durchbohrt? Ja, aber Gott, ja. Aber ganz klar, ja. Jesus ist Gott. Und von wem? Von den Menschen, die in Jerusalem leben. Und sie werden sich Gott zuwenden und erkennen, was sie getan haben und trauern. Und anstatt sie für ihre Sünde zu bestrafen, tut Gott etwas ganz anderes. Gott, der ein Geist der Gnade ist, schenkt uns seinen Geist. Er schenkt uns den Heiligen Geist, einen Geist der Gnade. An jedem Tag, dem Tag, an dem der Messias durchbohrt wird, schafft Gott einen Weg, auf dem die Menschen von aller Sünde und Unreinheit gereinigt werden können. Eine Quelle der Vergebung öffnet sich. Eine Quelle, in die wir enttauschen, wenn wir uns taufen lassen. Gott würde durchbohrt. Jesus würde gekreuzigt. Dieser Tag ist schon gekommen. Vergebung steht uns offen. Ein Geist der Gnade steht allen offen. Wir müssen nur auf Jesus blicken, den wir durchbohrt haben. Jesus, den erstgeborenen und einzigen Sohn Gottes, der für uns Sünden gestorben ist. Schau ihn an und trauere um deine Sünde. Weine darüber, wenn du musst. Und kehre davon um. Dann geh in die Wasser der Reinigung, jene Quelle gegen Sünde und Unreinheit, die Taufe. Und der Heilige Schrift sagt, dass sie dich nun durch die Auferstehung Christi rettet. Gottes Traum, sein Reich nach dem Exil mit mehreren Generationen weiterherzustellen, ist keine Fantasie. Er kann aus etwas sehr Gebrochenem etwas Schönes schaffen. Der Traum, dass Gott etwas Wunderbares aus uns macht, ist keine Fantasie. Selbst wenn du zerbrochen bist, oder den Glauben an die Gemeinde verloren hast, an diese oder eine andere? Oder wenn du so viel gesündigt hast, dass du glaubst, keine zweite Chance zu verdienen? Gott hat bewiesen, dass er Totes zum Leben erwecken kann, indem er seinen Sohn von den Toten auferweckt hat. Jesus, der gekreuzigt, durchbohrt, gestorben und begraben wurde, ist auferstanden. Aus diesem Grund nehmen wir jeden Sonntag im Abendmahl teil. Wir essen das Brot, um uns daran zu erinnern, dass es sein Leib war, der wegen und durch unsere Sünde durchbohrt würde. Aber es war auch sein Leib, der auferstanden ist, damit wir eines Tages mit ihm in den Himmel auferstehen können. Wir trinken den Saft, um uns an sein Blut zu erinnern, das aus den Nägeln floss. Blut, das wegen unserer Entscheidungen floss, weil wir uns für die Sünde entscheiden hatten und ein Opfer brauchten. Blut, das uns nun reinigen und uns rein und heilig machen kann. Deshalb feiern Christen seit fast 2000 Jahren jeden Sonntag das Abendmahl. Und das ist eigentlich etwas, das nur für Christen bestimmt ist. Wenn du also noch kein Christ bist oder noch nicht getauft bist, brauchst du dich nicht unwohl zu fühlen. Du kannst die Platten einfach weiterreichen und in Ruhe nachdenken. Lass uns alle über Jesus nachdenken. Lass uns das Abendmahl feiern und auf den Blicken, den wir durchbohrt haben. Lass uns unsere Sünden betrauen und sie zugleich loslassen. Lass uns daran denken, dass Jesus sie bereits für uns auf sich genommen hat. Und lass uns Gott um den Glauben bitten, den wir brauchen, um an der Verwirklichung der wunderbaren Vision zu arbeiten, die Gott für seine Gemeinde hat. Lass uns beten. Gott, wir danken dir für deinen Sohn und für die Vergebung, die er uns schenkt. Wir danken dir für die Erlösung und dafür, dass wir jeden Sonntag in Dankbarkeit das Brot und den Saft empfangen dürfen. Hilf uns, den Glauben zu finden, den wir brauchen, damit du uns so einsetzen kannst, wie es dir gefällt. Lass uns nun zu dir kommen. Ich bete im Namen Jesu. Amen.
Wow, das war so inspirierend, das zu hören. Ich habe Sacharja noch nicht gelesen. Ich habe mich die letzte Woche ausschließlich damit beschäftigt, über Jesus zu lesen und wie er mit Menschen interagiert hat und wie er Wunder gemacht hat und wie er immer wieder versucht hat, den Menschen zu erklären, wer er ist, dass er Gott ist und wofür das alles steht. Und jetzt zu sehen, dass 400 Jahre vor Jesus im Grunde und der komplette Plan der Kreuzigung, der Gnade, der Vergebung, der Taufe, des Lebens, des Wandelns im Geist, das prophezeit wurde. Das ist so inspirierend. Ich werde definitiv Sacharja nachholen diese Woche. Das ist einfach wieder mal beweist. Gottes Wort ist einfach wahr. Und Gott ist genial. Und auch heute noch, lasst uns aufstehen, das letzte Lied singen. Manchmal zweifeln wir daran, ob das wahr ist. All die Dinge, die wir im Wort lesen. Aber im Glauben können wir immer wieder dazu kommen zu sagen, ja, es ist wahr, Herr, ich glaube.